mal wieder ein Bild hier.
Block 1872. Man sieht der Engel, der unseren Herrn hier stärkt. Die Farbe des Kleides von unserem Herrn in Rot.
Ja, die Farbe des Blutes. Auch schon mit den Farben ein Stück weit angedeutet, worum es hier geht. Der Engel, der ihn hier stärkt. Also das ist etwas. Und ich habe sehr viel auch hier drüber gelesen. Es lässt sich im Ende nicht hundertprozentig auflösen. Dieses Geschehen, was in der Tiefe der Seele Jesu abgelaufen ist. Wir werden es gleich im Weiteren auch ein Stück weit sehen. Der Kelch der Tränen. Ich wollte erst einmal ein bisschen skizzieren. Der Liederdichter sagt, eines wünsche ich mir vor allem anderen, eine Speise früh und spät. Selig lässt sich's im Tränental sich wandern, wenn dies eine mit mir geht. Unverrückt auf einen Mann zu schauen, der mit blutigem Schweiß und Todesgrauen auf sein Antlitz niedersank und den Kelch des Vaters trank. Da wird es so ein Stück weit deutlich. Ansatzweise der Kelch des Vaters. Und jetzt sehen wir, Jesus ist über den Kidron hinübergegangen. Jesus stand mit seinen Jüngern am Fuß des Ölbergs und da ist der Garten Gethsemane. Und jetzt kommt die schwerste Stunde seines Lebens. Er wusste, dass die Jünger seine tiefe Erniedrigung und großes Leid nicht mit ansehen können. Deswegen hat er aussortiert, 8 blieben und 3 durften mit. Welche 3 waren das? Johannes, Jakobus und Petrus. Diese 3 waren auch bei der Schechina dabei, sprich bei der Verklärung Jesu. Und jetzt muss man einfach sehen, einmal diese ungeheuerliche Offenbarung, die Jesus dort bekommen hat, Mose und Elia, diese Stimme, dies ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Und worüber haben sie dort geredet? Über den Ausgang, den Jesus nehmen würde. Und jetzt, ja, diese Stärkung des Vaters, ich sage auch seelsorgerliche Arbeit des Vaters an dem Sohn, der ihn jetzt durch dieses Wort und diese ganze Begebenheit gerüstet hat, für diesen himmelhoch jauchzenden Berg, die Schechina, hinunter in das Höllental. Und das ist etwas, was wir immer wieder sehen, der Herr tut die Seinen, bevor er sie die Hölle erblicken lässt, vielleicht auch der eigenen Erkenntnis oder aber auch andere Dinge, Krankheitsnot, Trennung, Krieg, was weiß ich auch, lässt sie hineinschauen in Verheißungen, die ihnen die Grundlage geben, um nachher dieses Tal, das sie nicht alleine durchschreiten, bestehend durchschreiten können. Das ist das, und wir sehen das jetzt ganz besonders, ja, hier bei unserem Herrn Jesus. Wir lesen mal den Text. Lukas 22, 39 bis 46. Und er ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger, und als er dahin kam, sprach er zu ihnen, betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt, und er riss sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf weit und kniete nieder, betete und sprach, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn, und er rang mit dem Tode, betete heftiger, und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und er stand auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend vor Traurigkeit, sprach zu ihnen, was schlaft ihr, steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallet. Gethsemane, was heißt das? Auf Deutsch Ölkelter. Hier wurden Weintrauben zu Saft gequetscht, zerquetscht. Früher war es so, nicht, da sind sie also in diesen Bottich rein und haben mit den Füßen die Trauben zerstampft. Ja, und Jesaja 63 spricht hier von Jesus. Warum ist denn dein Gewand so rotfarben, haben wir das gerade gesehen hier in dem Bild, ja? Und dein Kleid wie das eines Kältertreters. Antwort, ich trat die Kälte alleine, hab sie gekältert in meinem Zorn. Da ist ihr Blut auf meine Kleider gespritzt. So spricht Jesus noch Gott als Vater hier an. Nachher auf Golgatha hören wir, mein Gott, mein Gott. Sonst spricht Jesus immer vom Vater. Das erste Wort am Kreuz, ich habe das vor 3 Jahren hier ausgelegt, Vater, vergib ihnen. Das letzte Wort am Kreuz, Vater, in deine Hände. Und dazwischen, mein Gott, mein Gott. Das mittlere Wort ist mein Gott, mein Gott. 3 Stunden Finsternis. Hier ringt er seine Seele, seinen Willen, seinen Verstand und sein Gefühl zum Leidensgehorsam durch. Das ist das. Es läuft genau dasselbe ab wie beim Sündenfall. Genau dasselbe Schema muss jetzt hier Jesus durchleiden, um uns in Leib, Seele und Geist alle 3 Dinge unserer anthropologischen Beschaffenheit hindurch zu retten. Damals war im Garten der erste Adam glücklos und ist letztendlich durch den Sündenfall, dem göttlichen Zorn, verfallen. Und jetzt ist es wieder ein Garten, wo der zweite Adam, merkt ihr die Parallelität, wo der zweite Adam hineinkommt, um wie ein zerquetschter Wurm der Versöhner aller Menschen zu werden und die Zornesschale bis auf den Grund auszutrinken. An unserer Stadt. Das ist das Geheimnis. Mein Vater, heißt es, ist es möglich, dass dieser Kelch von mir gehe. So betet unser Mittler in Gethsemane. Und wenn man Bilder von frommen Malern sieht, von früher, dann haben wir in dieser Gethsemane-Szene in der Regel irgendwo einen Kelch abgebildet. Es ist ganz seltsam. Ich habe jetzt kein Bild hier auf die Schnelle gefunden. Ja. Und wir haben es ja auch vorhin gesehen, wie er auf sein Antlitz sank und den Kelch des Vaters trank. Auch wir selber haben ja schon öfters den Kelch Jesu Christi bedenken müssen. Wir spüren es alle, dass der Kelch von Gethsemane die Hauptsache überhaupt in dieser Gethsemane-Geschichte ist. Ich habe bisher in den ganzen 30, 40 Jahren, wo ich zum Glauben gekommen bin, an dieser Geschichte mich immer herumgedrückt. Nicht, weil sie so unheimlich ist, aber weil ich sie in ihrer Tiefe nicht verstanden habe. Weil ich überhaupt nicht kapiert habe, was läuft denn hier ab. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt 100% kapiere, aber dass jetzt der Herr wesentlich mehr Licht gegeben hat über dieser Geschichte und dass sie mich betrifft. Das ist das. Es wird in der Heiligen Schrift ja oft von Kelch gesprochen. Da haben wir den Josefskelch. Da haben wir in der Stiftshütte die Kelche als goldene Becher, die da standen, um Weihrauch letztendlich zu beherbergen. Und wir kennen natürlich dann den bekanntesten Kelch. Welcher ist das? Fragezeichen. Oh, danke, genau das ist das, 100 Punkte. Ja, genau, das letzte Abendmahl. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut. Und der Kelch von Gethsemane ist jetzt kein Kelch aus Gold und Silber. Das war so bei dem Sokrates, der Grieche, den hat man ja auch mit einem tödlichen Gift, wo er sich selber hat umbringen sollen, das war ein wunderschöner Giftbecher, vollgefüllt mit giftigem Trank. Ja, und unser Herr Jesus ist vom Volk verworfen worden. Und er hat aus dem Kelch den tödlichen Trank getrunken, aber nicht aus einem Kelch, den ein Goldschmied letztendlich hergestellt hat. Das ist ein anderer Kelch, der sinnbildlich gemeint ist. Es ist hier bildliche Rede, ja, und bedeutet eigentlich das zugeteilte Maß. Kelch war ein Bild, ist das zugeteilte Maß an Freude oder Leid, der durch diesen Kelch von Gott kredenzt dargestellt wird. In den Psalmen wird der Herr selber den Kelch der Frommen genannt, und zwar ein Kelch des Überflusses, andersmal als Kelch des Heils, und viel häufiger als ein freudvolles Schicksal bildet der Kelch in der Bibel den leidvollen Charakter dieses Kelches ab. Jetzt wollen wir uns aber die Frage stellen, welche Art des Leidens ist hier gemeint, der dem Herrn Jesus in Gethsemane eingeschenkt wurde. Die drei Punkte habe ich: die Tiefe des Tränenkelches, dann der Inhalt und das Trinken des Tränenkelches. Wir gehen auf die Tiefen jetzt erst einmal ein. Wie tief leidet Jesus hier in Gethsemane? Und zeigen uns die näheren Umstände. Er sagt selber: Meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Noch nie in seinem Leben war irgendetwas Vergleichbares, Ähnliches vorgekommen. Ja, traurig war er doch manchmal gewesen. Wir haben es vorhin gehört, über Jerusalem hat er geweint. Beim Lazarus hat er auch aus Traurigkeit geweint. Aber hier hat es eine ganz andere Dimension. Die Not seines Inneren, man kann jetzt nur hineinschauen, auch in die Paralleltexte, ich werde sie immer wieder dann zitieren, wie tief muss diese Not in seinem Innersten gewesen sein, wenn es heißt, seine Glieder zitterten. Das passiert nicht mal so ohne weiteres. Krankheit und Schwäche hat er ja nicht gekannt, die solch ein Zittern irgendwie hervorgerufen hätten können. Und doch bebten seine Glieder, Todesangst erfüllte seine Seele. Und dann bat er die Jünger, sie mögen doch ein bisschen wachen. Noch nie, hier ist es das einzige Mal, wo er den Jüngern sagt, ich brauche eure Hilfe. Ich kann ohne, helft mir, so würden wir sagen, ja, helft mir doch, dass ich dahin durchkomme. Und auch da hat er sich in dieser Schreckensnacht, wo er sich das gewünscht hat, wieder losgerissen und kniet nieder. Der Weltenrichter aller Völker, der einmal alle vor seinen Thron zitieren wird. Ein größerer Gegensatz kann es gar nicht geben. Der liegt jetzt auf seinem Angesicht im Staub und windet sich wie ein Wurm. Ja, jetzt, was betet er? Er betet ja gar nicht darum, Herr, nimm das alles weg, sondern er betet eigentlich, dass die Stunde vorübergeht, dass der entsetzliche Kelch des Leidens dann ein Ende hat, möglichst schnell. Er war ja bereit, in Jerusalem sich opfern zu lassen. Aber jetzt heißt es, das hat er ja auch gesagt, soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gibt? Und warum bittet er jetzt hier, dass der Kelch von ihm genommen wird? Nur ein Leiden, von dessen Tiefe wir keine Ahnung mehr haben. Ja, wo es uns wahrscheinlich auch, wie soll ich sagen, aus seelsorgerlichen Gründen erspart bleibt, dass wir dort einen Blick hineintun sollten. Es ist nicht Schikane, sondern es ist immer Bewahrung, wenn Gott uns nur sagt, bis hierher darfst du gucken. Weiter bringt dich in große Schwierigkeiten. Und genau so, denke ich, ist es auch hier, dass manches offen bleibt und nicht alles, ja, wie so ein Buch oder eine Fernsehshow uns präsentiert wird und wir dann zurücklehnen können und sagen, oh, das war eine schaurige Geschichte. Ja. Also das ist etwas aus dem Grunde. Seine menschliche Natur muss am Erliegen gewesen sein, weil ein Engel kam, um ihn zu stärken. Was für ein Wunder. derjenige, der das Licht und das Leben ist, das hat er ja selber gesagt, er bedarf jetzt eines Engels, dass er diese Situation durchstehen kann. Der alle Stärke und Trost ist, der muss jetzt vom Himmel her Stärke bekommen, weil seine Jünger schliefen und keine Anteil nehmen konnten, ging es ein zweites Mal so und dann heißt es, er rang mit dem Tode. Heftiger betet er, der Schweiß wie Blutstropfen. Ja, das sind so Dinge, die uns gar nicht, würde ich sagen, auch in unserer Fantasie, dass wir das nicht nachvollziehen können. Und trotzdem muss es etwas gewesen sein, wo der Herr uns einen Schleier davor tut, dass wir nicht in die Grauen, ja, und in diese Bilder hineingucken dürfen, dass wir bewahrt bleiben. Wie konnte solche Angst und solch ein Druck seine Seele zusammenpressen? Unbegreiflich. Und dann ein drittes Mal, dass er den bitteren Kelch trinken sollte. Unfasslich, in welche Tiefen er sich letztendlich hier hineinbegeben haben muss. Und dann bricht er zum Sieg durch. Nicht wie ich, sondern wie du willst. Das ist entscheidend. Und das kann uns auch in viel Not eine Hilfe sein. Dieses Wort. Herr, nicht wie ich will, wie du willst. Ob es die Todesnot ist, ob es Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, mit der Nachbarschaft, in der Ehe oder was weiß ich ist, in der Familie. Herr, nicht wie ich will. Und das muss willentlich durchgeboxt werden. Da müssen wir uns willentlich darauf einlassen. Nicht wie ich will. Und es ist nachher zu sehen, dass ein tiefer Friede einzieht. Wenn man das abgibt und sagt, Herr, ich hätte es gerne ganz anders, aber nicht wie ich will, sondern du entscheidest über mein Leben und du wirst es auch gut machen. Es war eine Passion für sich, die der Herr in Gethsemane erduldet. Der Kelch von Gethsemane ist ein besonderer Kelch und war nur ihm, keinem anderen, in Gethsemane zum Trinken dargereicht. So wie Spurgeon sagt, das Opfer Abrahams auf Moria konnte nur Abraham. Kein anderer hätte diese Prüfung bestanden, außer Abraham. Und so ist auch Jesus vorbereitet worden auf dieses Gethsemane, so wie Abraham durch 9 Prüfungen auf Moria zubereitet wurde, ist unser Herr rein vom Menschlichen her zubereitet worden, dass er jetzt sagen kann, Herr, dein Wille, nicht meiner. Eine ganz entscheidende Sache. Dieser Kelch, möge er vorübergehen. Vater, ist es nicht möglich. Immer wieder dieser Kelch als Zeichen eines ganz furchtbaren inneren Leidens, der jetzt hier abläuft. Und das passiert alles, während er betet. Ja, wir merken das. Es ist immer ein Gebet, dass hier Jesus mit dem Vater führt, ein Gespräch um diese Situation. Markus sagt, dass der Herr betete, so es möglich wäre, die Stunde vorübergeht. Und so wird deutlich, dass er nicht um Abwendung des Leides, sondern um Verkürzung dieses Leides gebeten hat. Die Passion Jesu in Gethsemane war also eine Passion der Seele. Am Kreuz haben wir den Leib und den Geist, der dort zum Kreuz geführt wird. Hier wird das Leiden der Seele auf seinen Willen hin geprüft. Vater, egal was kommt, dein Wille geschehe. Und das hat ihm auch nachher nach dem dritten Mal hindurchgetragen. Meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Die Ausdrücke heißen dort getrauert, geschaudert, gebebt. Und das ist eine unheimliche heimliche Empfindung der Seele. Dass der große Schmerz der Seele sich auch natürlich im Leiblichen ausdrückt, das ist verständlich. Das heißt ja, dass Angstschweiß hier wie Blut herunterlief. Und es wird nur einmal von einem König berichtet, der Kirchengeschichte, dass das gesehen wurde. Und zwar der König Karl IX. Er war verantwortlich für die Bartholomäusnacht. 40.000 Hugenotten abgeschlachtet. Und er hat auf dem Sterbebett entsetzliche Gewissensqualen wohl durchgemacht. Und es wird beobachtet, blutigen Schweiß vergossen. Und so sehen wir, dass das die höchste Erregung seelischer Art sein muss, die Jesus letztendlich hier auf Gethsemane in seiner Seelenpassion als Erlöser durchgemacht hat. Steinhofer, Georg Steinhofer sagt, einer der Kirchenväter des 18. Jahrhunderts, wunderbarer Mann aus Steinheim, es ist das Seelenkreuz, was hier Jesus durchmacht. Das Seelenkreuz. Jetzt wollen wir den Inhalt anschauen. Den Inhalt dieses, ich habe noch ein Bild, jetzt auch wieder aus einer Kirche, wenn wir mal schauen wollen.
Und zwar ist das so eine Reihe, das ist die Chinese Heki 1999 und die drei schlafenden Jünger in einer ganz für uns befremdenden Art, sie ist alles so dargestellt wird, ja, geschlafen. Und der Herr, der hat den Blick nur nach oben und von oben kommt auch der Lichtschein. Ja.
Jetzt lasst uns zum Inhalt dieses Kelches gehen. Welches ist der Inhalt dieses unbegreiflichen, tiefen Seelenleidens Jesu? Jesus selbst nennt ihn einen Kelch, den er jetzt zum Trinken, was ansteht, das war die schwerste Stunde, in die ihn sein Vater kommen ließ. Dieser Kelch hat drei Inhalte. Gallenbitteres Essig des Todes und des Teufels. Grauenhafte Wermut unseres Fluches der Sünde. Und der herbe Wein des göttlichen Zornes über die Sünde. Wir sehen, da ist alles zusammengepackt, was uns durch das Sündenfallgeschehen letztendlich als Erbe aufbehalten ist, als natürlicher Mensch. Und jetzt kommt Jesus und tut diese drei Dinge hier angehen. Er muss die ganze Macht der Finsternis fühlen, nach der äußerlichen Gewalt, die der Feind in ihn hineindrang. Er muss die Schrecken des Todes empfinden, worunter wir in unserem ganzen Leben unsichtbar gefangen sind. Und er muss den Zorn schmecken, der über uns wegen unserer Sünde ergangen war, die er aufgeladen bekommen hat. Und er muss den Fluch auf sich nehmen, der uns unter Gottes Gericht zerquetscht. Hier stand er in der Person Adams, was Adam durch den Fall im Garten verursacht hat. Das ist jetzt letztendlich im Garten auf Jesus Seele eingedrungen. Und nun kommen wir an diese große Traurigkeit, Angst und Arbeit der Seele selber. Hier stellt er sich in die Angst und ins Gewissen hinein, ins Gericht. Und dadurch sollte unsere Sünde, unsere sündliche Freude und Lust gebüßt werden. Jesus sagt in Johannes 12, 27, meine Seele ist betrübt, was soll ich aber jetzt sagen? Vater, hilf mir aus der Stunde. Dafür bin ich in die Stunde gekommen. In Johannes 13, 21, da Jesus solches gesagt hatte, war er betrübt im Geiste oder in der Seele. Aber jetzt stieg seine Traurigkeit auf den höchsten Gipfel. Niemals hat ein Mensch gelebt, der solch eine Traurigkeit der Seele durchleben musste. Jesus würde sie nie ertragen haben, wenn er nur einer von vielen Heiligen gewesen wäre. In Markus steht noch dabei, er fing an zu zittern. zu erstaunen, zu erschrecken, wie einer, kann man auch so übersetzen, von einem schrecklichen Donner und Blitz erschreckt wird. Und das ist schon was. Wie Paulus anfing zu zittern und zu zagen, hier wird genau dasselbe Wort gebraucht. Das Wort kann aber auch dem Entsetzen vor einem Gespenst gebraucht werden. Also wir sehen, da kommt so vieles, aber es ist so gewaltig, was hier letztendlich auf die Seele unseres Herrn Jesus zustürzt. Die Kirchenväter haben den Gedanken gehabt, dass sich ihm das ganze höllische Heer zum Erschrecken dargestellt hat. Sie durften nicht weiter bis auf eine Grenze. Aber das hat schon, uns hätte es umgebracht. Uns hätte es in den Abgrund hineingezogen. Wir wollen diese drei Punkte einmal ein wenig beleuchten, auch mit Psalmworten, weil in den Psalmen David schon das ein Stück weit entfaltet und sagen muss, welche Seelenqual Jesus erlitten hat. Das ist ganz komisch. Die Psalmen haben hier ganz viele Worte, die uns hier helfen können, das ansatzweise zu verstehen. Der erste Leidenstropfen, es kam, dass er mit dem Tode rang. In der göttlichen Natur konnte kein Kampf sein, aber er hatte ja auch eine rein menschliche Natur, wie wir und ohne Sünde. Und dieses menschliche Fleisch und Blut musste vor dem Tod zurückbeben. Das ist völlig klar. Weil Jesus ja vollkommen rein und unschuldig war. Deswegen haben wir auch Hebräer 5, 7, mit Geschrei und Tränen hat er letztendlich sich geopfert. Er fühlt das Grauen, das in der Menschennatur vor dem Tode liegt. Deswegen rang er mit dem Tode wie mit einem Gewaltigen. Wir hören Psalm 55, 5 und 6. Mein Herz ängstigt sich in meinem Leibe und des Todes Furcht ist auf mich gefallen. Furcht und Zittern ist mir angekommen und Grauen hat mich überfallen. Ihr seht, wie David das schon ausdrückt im Alten Testament, was Jesus hier empfindet. 69, 1 und 2. Das Wasser der Überschwemmung mit Todesängsten geht mir bis an die Seele. Ich bin in dem Schlamm des Schlundes, da kein Grund zum Standhalten ist, versunken. Ich bin im tiefen Wasser, da mich die Flut überschwemmt hat. Psalm 18, 5 und 6. Es umfing mich des Todes Bande. Und ganze Ströme teuflischer Belialskräfte überfielen und erschreckten mich. Der Höllenbande, die Ängste so im Todesschlund von dem Geist der Finsternis Schrecken machen, haben mich um und um bedrängt. Also wir sehen, David gibt uns einen Blick in die Seele Jesu. Es ist ungeheuerlich. Und durch diesen Psalm muss David erklären, was in der Seele Jesu vorgegangen ist. Betrübt bis in den Tod. Das Zweite, er hat nicht bloß mit dem Tod gerungen, sondern mit dem Beherrscher des Todes, mit dem Teufel, in seinem finsteren Reich. Und gerade jetzt, als Jesus zum Opfer hinschreitet, macht er sich mit einem außerordentlichen Grimm dran, dieses Versöhnungswerk Jesu zu verhindern und zu vernichten. Und deswegen hat er, merken wir die Parallelen, in der Versuchung, ihn mit Lust, mit Macht, mit Beliebtheit gelockt. Jetzt kommt er mit Schrecken. Das sind die beiden Ebenen, auf denen der Teufel kommt. Einmal der Engel des Lichts, die Worte, die er benutzt, ganz fromm. Hier kommt er mit dem Holzhammer. Mit Schrecken und Angst über der Seele Jesu. Eine doppelte Wut Satans, er verdoppelt sie. Vielleicht einige Worte, die er ihm hätte zuwerfen können. Ich habe mal so einiges gefunden. Es hilft dir ja alles nichts. Ich werde dich zertreten wie ein Wurm. Du kommst doch nicht aus meiner Gewalt. Solltest du etwa Gott versöhnen? Die Auserwählten retten? Wo ist denn nun dein Gott? Wo ist das Volk, das du retten sollst? Ganz Jerusalem bekomme ich in meine Macht. Deine Jünger auch. Bist du nicht ein Verführer? Bist du Sohn Gottes? Warum erhört dich der Vater nicht? Ich bin dein Gott, sonst keiner. Krummacher schreibt dazu, Friedrich Wilhelm. Die Mächte der Hölle sind gegen den Herrn der Herrlichkeit losgelassen. Es ist ihnen gestattet, alle ihre List, Gewalt und Kunst wieder ihnen ins Feld zu stellen. Kein bis hierher und nicht weiter. Sie haben freie Bahn. Vermögen Sie bis zum Tod, ihn zu ängstigen und zu foltern. Niemand wehrt Ihnen. Sie mögen an ihm erproben, was Sie wollen. Kein Helfer steht ihm mithelfen zur Seite. Boah, das ist Friedrich Wilhelm Krummacher. Ohne solche Einwirkungen der satanischen Macht ließe sich diese außerordentliche Dunkelheit und Angst Jesu überhaupt nicht erklären. Und jetzt sehen wir auch, was Johannes 14,30 sagt. Es kommt der Fürst dieser Welt und er findet nichts an mir. Hätte Jesus nur eine winzig kleine Sünde gehabt, hätte der Teufel gleich seinen Anker dahin gehauen. Und gesagt, du bist mein, ich habe ein Anrecht auf dich. Aber das hat er nicht gefunden. Ein drittes noch, und das ist, denke ich, das Schwierigste. Das Allermeiste aber klagt er über die Schrecken und Leiden, die ihm der Vater selber zuschickt. Über seine Seele hat kommen lassen. Es ist also unser Heiland aus einer Seelenangst, aus einer Flucht der Anfechtung in die andere hineingekommen. Die Bosheit der Menschen haben ihm Angst und Leiden gemacht. Bande der Hölle haben ihm mehr Leiden gemacht. Aber jetzt kommt der Zorn und Grimm, die Schrecknisse Gottes. Gott tritt ihm selber. In diesem Fall, in diesem allergrößten Seelenleiden entgegen. Jetzt steht er im Gericht vor Gott. Der Stellvertreter, beladen mit der ganzen Schuld dieser Welt. Und wenn wir jetzt einmal nur an einen Tag denken, wie viele Abtreibungen haben wir? Wie viele Morde, wie viel Ehebruch, wie viel Unzucht? Was alles auf der ganzen Welt? Wir haben seit der 78 der Liberalisierung der Abtreibung mindestens schon 4 bis 5 Milliarden Kinder, die im Mutterleibe umgebracht sind. Boah. Das ist ja nur der Eisberg dessen, was an Schuld und Sünde auf uns liegt. Und das alles liegt jetzt auf dem Sohn Gottes. Das alles hat er auf sich genommen. Der Zorn und Grimm und die Schrecknisse des Gerichtes Gottes. Deswegen spricht er von einem Kelch, den der Vater ihm zu trinken gibt. Das ist der Kelch des Zornes Gottes, der hier angesprochen werden kann. Aus dem Grund heißt es dreimal Kelch. Der Zorn Gottes in besonderem Maße hat den Jesus hier erfahren. Der von keiner Sünde wusste, ist für uns zur Sünde gemacht. Schaut, Psalm 88, 8, 16 und 17. Dein Grimm drückt mich und drängst mich mit allen deinen Fluten. Ich bin elend und ohnmächtig, dass ich hier verzage. Dein Grimm geht über mich. Dein Schrecken drückt mich. War die größte Angst der Seele da. Der Schrecken Gottes brachte ihn nun zu einem solchen Entsetzen, dass er anfing zu zagen. Ja, das heißt, dann so heftig ängstigt wurde. Eigentlich geht es hier um mich. Um meine Traurigkeit bis in den Tod. Das müssten wir erleiden. Das muss nicht Jesus für seine Traurigkeit, sondern jetzt schmeckt er den ewigen Tod. Und die Hölle ist einmal nichts anderes als ewige Gottlosigkeit unter der Herrschaft des Teufels. Jetzt kann man es. Man muss es nicht, aber dann muss man. Hier wird der feuerbrennende Zorn Gottes, der bis in die unterste Hölle hineinbrennt, geschmeckt. Er fühlt die Qual aller Verdammten, welche sie in alle Ewigkeit leiden müssen. Und das ist der Tod der Seele. Seele ist Wille, Verstand, Gefühl. Das, was uns als Person ausmacht. Jesaja sagt, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Der Herr warf aller Schuld auf ihn. Und wir betonen das aller und können uns die Ausmaße gar nicht denken. Gott hat die ganze Abscheulichkeit der Sünde an Jesus gezeigt. Ja, und ich hatte schon mal gesagt hier, 2. Korinther 5, 21, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit Gottes werden, die durch Christus für uns gewirkt ist. Der Zorn über die Sünde der ganzen Menschheit, das ist das Gericht Gottes. Was aber wäre, wenn es jetzt kein Gethsemane gäbe? Wir merken, Golgatha und Gethsemane, die gehören unweigerlich zusammen. Wir sehen immer wieder nur das Kreuz, weil das das Letzte ist. Aber hier wird seine Seele, geht seine Seele durch die Hölle. Dort am Kreuz ist der Geist, warum hast du mich verlassen? Hier ist er nicht verlassen worden, hier war Gott sein Gegner. Und die leibliche Komponente war da am Kreuz. Es gehört aber alles zusammen. Das müssen wir sehen, dass das Erlösungsleiden Jesu, Gethsemane und Golgatha, beides in sich vereint. Melanchthon sagt hierzu, es lag in Gethsemane der Sohn Gottes hingestreckt vor dem ewigen Vater und schmeckte den Zorn Gottes gegen deine und meine Sünde. Das ist der Inhalt. Ich habe es versucht ein wenig, ich hoffe, ihr habt es einigermaßen verstehen können, ja, diese drei großen Punkte. Ich habe noch einmal ein ganz anderes Bild jetzt hier, was diese Gethsemane-Sache angeht, auch ja, das Ringen mit dem Vater und das Schlafen sie wieder. Kameron 1973 aus Afrika ein Bild. Ja. Jetzt wollen wir noch schnell das Trinken des Tränenkelches uns anschauen und dann sind wir auch durch. Wie konnte Jesus diesen Kelch überhaupt trinken? Das war nur möglich, weil Jesus ein Beter war. Das Gebet von Gethsemane ist weder Jesu erstes Gebet noch sein letztes. Es ist aber das berühmteste und erhabenste Gebet und das tiefste Gebet. Aus diesem tiefen Brunnen des Gebetes können wir lernen, auch die Tränenkelche, die uns gereicht werden, zu trinken. Vater, dein Wille geschehe. Ja, das ist die Quintessenz dieser ganzen Sache. Durchgerungen, Wille, Verstand und Gefühl sagen, es muss anders gehen, aber dein Wille geschehe. Das ist das, wofür sich unser Wille durchringen muss. Vater, dein Wille geschehe. Das soll unsere allergrößte Bitte sein. Wir haben manche Gedanken, wo wir vielleicht denken, ach, unser Leben müsste anders laufen und dies und jenes muss anders gehen und so weiter. Aber dass wir dann auch vor den Sackgassen und Mauern und Versperrungen des Weges nicht irre werden und mit Gewalt durchgehen wollen, sondern sagen, Herr, dein Wille geschehe, ja, nur deiner. Es ist keine Sünde, wenn wir einen eigenen Willen haben. Aber das ist Sünde, wenn wir den eigenen Willen behalten wollen. Merkt ihr den Unterschied? Dass wir einen Willen haben, das weiß Gott. Und das ist auch das Wichtige in der Kindererziehung. Was wird denn in der Kindererziehung, die Bibel redet nicht viel davon, aber was sagt sie? Erzieht eure Kinder im Gehorsam. Warum? Dass sich ihr Wille unter den Willen der Eltern unterordnet. Wenn sie das gelernt haben, werden sie ihren Willen dann auch unter den Willen Jesu ordnen können. Haben sie nie ihren Willen, wie soll ich sagen, domestizieren können. Es ging immer nach ihrer Nase. Dann werden sie immer Schiffbruch im Christlichen erleiden. Das ist genau das Bild, deswegen sagt Paulus das, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. Weil der Gehorsam den Eltern gegenüber das die Vorschattung dessen ist, nachher auf Christus hin. Mehr, ganz wenige Erziehungstipps gibt es, aber das sind entscheidende. Werden die Kinder nicht ihrem Willen entwöhnt, sie sollen nicht willenlos gemacht werden. So wie Gott uns auch nicht willenlos macht, sondern wir sollen unseren Willen willentlich unterordnen. Das ist etwas ganz anderes, als dass ich sage, ich bin hier wie so eine Marionette. Ja, rechter Arm hoch, linker Arm hoch und dann marschieren wir. Das ist doch gar nicht der Fall. Ein Kirchenvater sagt hier, so hat er mir mit dem Wort Vater, dein Wille geschehe, einen Riegel vor meinen Trotz und Eigenwillen geschoben. Es ist Bewahrung. Wenn wir dieses Gebet sprechen, ist es Bewahrung, Vater, dein Wille geschehe, weil die Konsequenzen für uns in unserer Verblendung nicht richtig gleich ersichtlich sind. Die Verblendung führt uns letztendlich in die ewige Verdammnis. Wir sterben an unserem eigenen Willen, wenn wir ihn durchsetzen. Und wir können letztendlich hier diesen Willen, den wir haben, unterordnen unter den Willen Jesu. Einmal ist es die Not, die das Gebet letztendlich geboren hat. Er wirft sich als Erlöser auf sein Angesicht, er ruft im Schweiße seines Angesichtes. Das Gebet von Gethsemane ist ein tiefes Notgebet. Wir sehen ja eine Reihe von Gottesknechten, die aus tiefer Not geschrien haben zum Herrn. Jesaja, Jeremia, ach, die Liste ist lang, Jakob, Mose, David, Asaf, Hiskia, die drei im Feuerofen, alle haben sie aus der existenziellen Not heraus geschrien und sie sind nicht erhört worden, oder? Doch, natürlich, ja, sie sind erhört worden. Ein Gebet aus tiefer Not, es ist ein Gebet aus tiefem Staub. Das Gebet unseres Mittlers, was dort gebeten wurde. Man müsste ein Herz aus Stein haben, wenn uns der Blick hier zum Sohn Gottes gleichgültig sein würde. Wie er im Ölgarten sich auf den Boden wirft und wie ein Wurm im Staub letztendlich fleht und ringt. Im tiefen Staube betet Christus in Gethsemane. Und wir können auch das zum Staube rechnen, was er nur kurz abgebrochen hat und gebetet hat. Es sind ja nur wenige Worte. Und trotzdem öffnet sich sein Seelentor für uns, dass wir hineinschauen können. Und es ist ein Gebet tiefen Trostes, dass dieses wiederholte Seufzen Jesu in diesem Keltertal erhört wird. Tröstlich deswegen, weil nichts von Halleluja-Ton darin ist, weil eben nur Seufzer zum Ausdruck kommen und weiter nichts. Und das ist ja auch bei uns oft so. Es ist ein tröstliches Gebet, weil unser Herr in Gethsemane aus dem Grunde, weil es das Wunderkräutlein zeigt, das uns den bittersten Trank, wenn nicht süß macht, aber doch wenigstens genießbar macht. Und zu diesem tiefen, tiefen Trost gereicht uns das Gebet, zuletzt deswegen, weil unser Herr durch dieses Gebet das Gericht, das er an unserer Stadt hat, über sich ergehen lassen, hinausführt über alles zum Sieg. Er ist der Sieger. Es führt letztendlich zur Auferstehung. Und dieser Weg geht erst einmal durch ein tiefes, dunkles Tal. Drei Punkte, die Tiefen des Tränenkelches, der Inhalt des Tränenkelches, das Trinken des Tränenkelches. Ich glaube, ich habe noch ein Bild, ja, auch wieder ein Fensterbild. Und wir sehen auch jetzt hier den Kelch, der da mit dabei ist.